Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hallo und herzlich willkommen.
Du hast gute Laune, das ist schön.
Du hast gerade sehr ernst, 2 Sekunden bevor du auf den Aufnahmeknopf gedrückt hast, hast du sehr ernst und auch sehr entrüstet gesagt, mir geht die Haut am Finger ab.
Mir geht die Haut am Finger ab. Was also ich habe jetzt auch mit dem anderen Finger auf den Aufnahmeknopf gedrückt, weil mir die Haut hier von, siehst du das hier?
Die Haut am Finger geht ab,
davon deine Fingerspitze. Also an meinem linken Zeigefinger geht mir an der Spitze von dem Zeigefinger, geht mir die Haut ab. Aber bloß bisher nur so bis zur Hälfte, was ganz komisch ist, weil jetzt hier ist so eine Kante.
Aber sie, das ist wirklich eine Kante.
Ja.
Aber sie blättert die ab oder sie zieht sich zurück?
Nee, ich häute mich. Ich glaube, ich häute mich. Ich bin wie so eine gute Schlange. Ich glaube, ich häute mich.
Aber Schäfer, also es gibt ja die Theorie, dass manche Menschen keine Menschen sind, sondern so Echsen aus dem Weltall, die sich dann unter Menschen mischen.
Ja.
Vielleicht bist du auch so eine Echse und hast es einfach vergessen.
Wäre mir auf jeden Fall zuzutrauen. Ich finde auch, also wenn so eine Fliege vorbeifliegt, kriege ich immer so ein Hüngerchen.
So ein Leichen.
Aber das ist, also ich finde es echt komisch. Häutet sich der Mensch nicht, oder ist das so ein Urban Myth, häutet sich der Mensch nicht alle 7 Jahre?
Ich weiß nicht, ob es alle 7 Jahre ist oder sogar, ich glaube, alle 7 Jahre ist quasi jedes Partikel, Hautpartikelchen an deinem Körper einmal ausgewechselt worden. Aber du häutest dich die ganze Zeit dauernd, ständig.
Aber jetzt gerade offensichtlich an meinem linken,
bisschen mehr als
linken Zeigefinger. Wie ist denn das mit, Fingerabdrücken?
Ja.
Also, im Moment könnte ich mit meinem linken Zeigefinger, mit der Spitze meines linken Zeigefingers jetzt gerade das perfekte Verbrechen begehen?
Oder genau eben nicht, weil die sich das angucken. Und diesen weirden Cutting-Finger, den hat nur eine Person auf der Welt. Und das ist Christian Huber.
Das kann auch sein. Kriege ich jetzt gerade einen neuen Fingerabdruck oder bleibt mein Fingerabdruck gleich?
Soweit ich weiß, bleibt der für immer gleich.
Der bleibt gleich, ne?
Aber ist es ein Mythos? Es gibt auch in ganz vielen Filmen dann so, dass sich die diese perversen Mörder oder was auch immer die Fingerabdrücke wegätzen oder wegbrennen.
Ja, wegbrennen, ne?
Aber ist das so schlau?
Das geht. Also, das ist nicht schlau, wenn du, wie ich, dein MacBook mit so Fingerabdruckscanner gesichert hast.
Ja.
Weil ich weiß mein Passwort nicht.
Stimmt.
Und ich sag mal so,
wenn sich
mein rechter Daumen irgendwann häutet, habe ich ein Problem.
Vor allem der Moment, wo dann irgendwie dieser Mega-Mörder sich die so weggeätzt hat und weggebrannt hat und dann beim Job ankommt und alle so, alles klar, Leute, Handschuhe anziehen. Also, ah, fuck. Ach ja, Handschuhe.
Das ist
clever.
Das ist gewesen.
Frank, hast du dir die Finger weggeätzt? Nein? Nee. Nein?
Du hast dir die Finger weggeätzt.
Ich habe auch Handschuhe dabei. Na klar, habe ich auch Handschuhe dabei.
Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt nicht genau, weil es ist nervig, weil an der Stelle, wo die alte Haut noch ist, hier, das steht jetzt schon so ein Fitzelchen weg. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich das Fitzelchen jetzt schon
runterpulen?
Nicht ziehen. Das reißt dann so ein.
Nein, es ist der Klassiker. Ich mache das auch immer, wenn sich um das Nagelbett herum so leicht was löst. Ich ziehe immer und ziehe und denke, und es geht immer weiter. Ja. Es geht immer weiter. Und dann ziehe ich diesen Hautstreifen fast bis zum
Ellbogen
runter.
Wie so eine Nusspackung, die man in so einem Streifen aufzieht.
Ja. Egal. Herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten.
Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema.
Ja, das finde ich ganz unangenehm, wenn sich dieser Hautstreifen immer verlängert.
Ich werde es mal beobachten, die nächsten 50 Minuten. Bei der Aufnahme. Und wer hat mal, aber hier vorne, siehst du, hier ist ein Fitzelchen weg.
Ja, es steht aus, als wäre es ein Splitter, der in deinem Finger drinsteckt.
Ja, aber zieh
einfach leid.
Nichts passiert.
Nichts passiert. Überhaupt kein Payoff, diese Storyline. Naja, gut. Ich habe dir einen True Crime-Fall mitgebracht.
Ja, ich ahne. Ist der Mörder jemand, der den Mord mit seinem Zeigefinger bekommen?
Nein, aber es hat auch was mit Identität zu tun.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit schon die, weil es zieht ein bisschen die Stimmung runter.
Ich habe auch was mitgebracht, und zwar, das könnte die Stimmung vielleicht hochziehen, das ist aber vielleicht eher was für die zweite Hälfte, und zwar Geschichte aus der skurrilen Welt des Fußballs.
Oh, das letzte Mal, als du das angeteased hast, gab es eine Mega-Geschichte.
Das war von den PSG-Damen. Genau. Ja. Ich finde die heute nicht spektakulärer, aber den Typen, um den es geht, noch wilder.
Okay, aber es hat nichts miteinander zu tun.
Hat gar nichts mit Fußball. Es hat nicht mal wirklich was mit Fußball zu tun, sondern der war halt Fußballer.
Du hast, als du das gelesen hast, lief im Hintergrund Fußball.
Ja, ist Fußball.
Okay, ja komm, dann folgendes. Es gab einen mega weirden Fall, über den ich gestolpert bin. Und wir sind ja kein True-Crime-Podcast, aber es passt gerade irgendwie rein. Und keine Ahnung, es hat mich fasziniert. Es gibt so einen Typen. Der hat angefangen mit irgendwie Anfang 20, hat er gemerkt, oh, ich könnte mich auch als so ein 14-Jähriger ausgeben.
Okay.
Hat dann gedacht, was kann man mit dieser Gabe machen? Auch ein mega Schauspieler hat er gemerkt.
Weil normalerweise ist es andersrum. Ja. Jeder 14-Jährige
wünscht sagt, sich, er könnte sich als irgendwie 20-Jähriger
genau, ausgeben. Genau, dann lässt man sich einen Schülerausweis
genau.
ausstellen, einen gefälschten.
Ja, auch der erste Schritt, wenn man überlegt, irgendwie, ich fühle mich ganz gut, ich versuche jetzt mal Leonardo DiCaprios Aufmerksamkeit zu kriegen. Auch Schritt Nummer 1
ist. Du bist 21 zu alt.
Also. Ja, eben, du musst ja. dann.
Achso, dann andersrum, jetzt habe ich
musst den Gag du auch verstanden. Irgendwie deinen Schülerausweis neu beantragen und so, damit der dich beachtet. Ja, und der hat dann angefangen, wenn Vermisstenmeldungen kamen von Kindern, sich als das Kind auszugeben.
In welchem Land sind wir?
Der Typ kommt aus Frankreich, aber er ist um die ganze Welt mit diesem Scam. Und der darauf beruht, dass er sich halt als das vermisste Kind ausgibt und dann zurückkommt in diese jeweilige Familie und dann da halt, keine Ahnung warum, Aufmerksamkeit
bekommt. Ja, aber die merken das doch relativ schnell.
Ja,
oder? Also, wie ist das, wie darf ich mir das Szenario vorstellen? In Frankreich ist der kleine Jean-Luc verschwunden,
ja.
ein 14-jähriger Junge, und die Meldung kommt irgendwie im Fernsehen, Jean-Luc ist verschwunden. Da ist ein Bild von Jean-Luc.
Ja.
Das ist Jean-Luc. Jean-Luc ist weg.
Ja.
Und dann denkt sich unser, wie heißt unser Mann?
Frédéric.
Frédéric, typischer französischer Name. Frédéric. Smith, denkt naja, sich.
Er hat diese Accent de Guise auf seinen Buchstaben.
De Guise.
Accent de Guise. Wahrscheinlich heißt es auch nur so Frédéric. Ich weiß nicht, warum im Französischen so viele Buchstaben benutzt werden, die man nicht ausspricht. Da kann man auch mal aufräumen. Ganz im Ernst. Da kann man mal mit dem Besen durch in der Sprache und einfach die überflüssigen Buchstaben weg. Was man nicht spricht, einfach weg.
Ich finde es auch so zu sagen, da machen wir jetzt noch so einen Strich drüber, man spricht es ganz anders.
Da machen neun Buchstaben, mein Gott. Ja. Was soll der Geiz?
Auf jeden Fall, also Jean-Luc ist weg, ja. Frédéric denkt sich,
meine cool, Chance.
Ich habe Dienstag nichts vor, ich habe Bock in der Familie von Jean-Luc zu leben.
Genau das hat er gemacht.
Und dann hat er was gemacht?
Ja, also ich stelle mir einen konkreten Fall vor, dann ist es vielleicht besser zu verstehen. Ich fand mein Beispiel
sehr anschaulich schon.
Es ist genau das Beispiel, nur dass der Junge vor 3 Jahren verschwunden ist.
Okay.
Unser Frédéric sich dachte, Frédéric, ja super, kann ich mich ausgeben. Hat dann sich gemeldet, meinte, ich bin das, wurde mit der Familie wieder vereint. Und die Familie so, unser Kind hatte blaue Augen. Also ja, ich war gefangen in so einem Sex-Trafficking-Ring und die haben meine Identität verändert. Keine Ahnung, hat irgendwelche Lügengeschichten erfunden.
Ja.
Und hat dann, was schätzt du, wie lange bei dieser Familie gelebt?
Ich muss erstmal mir vorstellen, wie das erste Treffen dann wieder zwischen denen war.
Ich finde das super strange.
Also, haben die dann nicht so, also, klar, man freut sich erstmal, dass das Kind wieder da ist. Und dann sieht man, okay, der hat eine ganz andere
komplett andere Augenfarbe.
Jetzt hat er plötzlich ein Trikot vom FC Bayern München, der war immer Dortmund-Fan.
Leichte Geheimratsecken.
Ja.
Und jeden Morgen muss er sich jetzt rasieren.
Aber wir sind ja so happy, dass er wieder da ist, deswegen nehmen wir das jetzt hin. Jetzt, wie lange der das aufrechterhalten hat, diesen Scam.
Bis irgendwann
mal. Naja, wenn du so fragst, wahrscheinlich vermute ich sehr, sehr lang. Ich sage ein Jahr.
Fast 5 Monate.
Und das ist auch sehr, sehr lang.
5 Monate. Und der bisschen des extra Spice in dieser Geschichte ist, ist nicht klar. Aber wie das Kind verschwunden ist, ist nicht ganz klar damals. Und dann gab es natürlich ein paar Leute, die gedacht haben, Moment
der
mal.
Der hat das halt.
Kann sein, dass die Eltern was mit dem Verschwinden zu tun haben. Und jetzt dann sagen, okay, Moment mal, das ist nicht unser Kind, weil wir haben unser Kind ermordet, aber wenn wir das jetzt sagen,
das müssen wir es durchziehen.
Wir müssen es durchziehen.
Und nochmal Plot-Twist, Frédéric wusste das die ganze Zeit.
Boah,
der hat das beobachtet.
Das kann sein. Alles Bullshit, ich glaube nicht, aber es ist wesentlich lustiger so rum. Ich glaube, es war wirklich, es gibt auch eine Doku, die ich nicht gesehen habe. Ich hab bloß die Überschrift des Artikels gelesen. Ich glaube, es ist wirklich dieses, wir sind so froh, dass unser Kind wieder da ist, dass man halt alle Zeichen ignoriert. Und es war dann irgendein Doku-Team, das kam, um das irgendwie, diese Geschichte zu erzählen, wo dann der Regisseur oder der Producer irgendwann gemerkt hat, sag mal, das ist offensichtlich ein erwachsener Mann.
Ja.
Und hat auch die beiden Bilder nebeneinander gehalten, ein blonde Haare, blaue Augen, ein erwachsener Mann mit braunen Augen, braunen Haaren, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann war es die Ohrform, die Form des Ohres, mit dem er den dann letztendlich überführen konnte. Und dann gab es halt einen DNA-Test und dann wurde er überführt, nach 5 Monaten.
Aber meinst du, dass wenn Jean-Luc, also das Kind, das verschwunden ist, der, sag mal, der ist abgehauen, weiß ich nicht, Interrail, Trip, wollte einfach mal weg sein und hat dann mitgekriegt, da nimmt gerade jemand zu Hause meinen Platz ein.
Ja.
Ist der dann, also findet er das dann gut? Oder ist der, denkt er sich, nee, hat er so, wenn einem was weggenommen wird, dann will man es ja erst recht wieder haben.
Vor allem, es ist auch so super weird, glaube ich, wenn er dann da seine Eltern sieht mit dem Kind. Und ja, also
auch so Weihnachtsfotos dann.
Ja, ganz eigenartiges Szenario. Ganz, ganz eigenartiges
Szenario. Und der ist aufgeflogen dann anhand der Ohrform.
Ja,
und er hat das aber nur einmal gemacht. Das war dann nicht so.
Nein, der macht das ständig. What? Der hat das ständig gemacht. Der hat mehrmals, das war halt der Fall, der am bekanntesten ist. Hm? Aber dieser Frédéric ist einfach, macht das einfach dauernd.
Das dauernd. Heißt, das sind deine Eltern sicher.
Das ist ich. Vielleicht bin ich auch Frédéric.
Das ja, kann doch nicht sein. Ich finde das mega weird. Das war als Kind immer ganz komisch, zu Fremden mitzukommen. Also wenn irgendwie die Eltern mit Freunden von sich verabredet waren und die hatten keine eigenen Kinder, fand ich das immer das Allerweirdeste, wenn man dann so bei anderen Erwachsenen zu Hause war. Und jetzt stell dir das sogar noch ohne deine Eltern vor.
Ja, vor allem, also bei dem Szenario, das du aufgemacht hast, fand ich es auch immer so absurd, dass deren Leben ja auch nicht auf Kinder ausgerichtet war. Nee,
ja.
Und dann, sorry, ich würde da mit dem Lego spielen gehen. Wir haben kein Lego. Warte, was?
Dann würde ich einen Kinderfilm gucken. Wir hätten Alien 1 bis 4. Ich glaube, der 1er ist ab 12.
Oh Mann.
Ja, hab den Fußball. Ja, nur den mit allen Unterschriften der Nationalmannschaft von 96. Fass den bitte nicht an.
Kann ich mit diesen coolen Waffen spielen? Nein, das sind echte Waffen. Das sind coole Waffen, aber es sind echte Waffen. Nicht anfassen. Und diese Figuren, die sind aus. Wie lange können wir es jetzt durchziehen?
Lang, doch. Ganz lang
durchziehen. Die sind aus Porzellan und sehr teuer.
Ich war mal mit meinen Eltern zu Besuch bei Freunden von denen. Und die hatten auch keine eigenen Kinder. Und die hatten, kann ich mich erinnern, ein altes Schulhaus umgebaut zu einem Wohnhaus von
Ein also Schulhaus, wo aber auch dann unterrichtet wurde und so.
Früher da unterrichtet wurde, und da hatten die das zu ihrem Wohnhaus umgebaut.
Und dann haben die 60 Zimmer.
Und sehr viele Tafeln an den Wänden. Genau. Und Sprossenwände.
Und wenn man dann trotzdem vergisst, die Milch zu kaufen, ne, ja. Dann muss man sich aber was anhören. Ich hab's auf 60 Tafeln geschrieben, Mann.
Daran kann ich mich erinnern, das war auch, die hatten auch keine eigenen Kinder und die hatten auch kein Spielzeug. Und dann habe ich dann habe ich tatsächlich mit einer Pistole von dem Vater gespielt, aber es war so eine.
Die Patronen rausgenommen, das ist sicher, keine
ich
glaub, Sorge.
Das war so eine Schreckschusspistole oder irgendwas, aber ich konnte nicht schießen. Aber das war das. Da war ich ja noch ganz klein. Das war das Spielzeug, das sie mir gegeben haben. Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt, also ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber
Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54 5-4. Großes G, F, A, K, T, E, N, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. Quakten 5-4. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Ja, also die Frédéric-Story fand ich auf jeden Fall auf eine morbide Art und Weise faszinierend, dass er das macht, aber auch, dass es funktioniert. Er hatte übrigens, habe ich eben vergessen, nicht nur eine andere Augenfarbe und eine andere Haarfarbe, er hatte einen französischen Akzent, weil das war eine amerikanische Familie und er ist halt Franzose. Und dann haben sie halt ihr Kind wiederbekommen, das anders aussieht und offensichtlich Franzose ist. Keine Ahnung, wie er das weg erklärt hat, aber dass das geklappt hat, das ist so, weiß ich nicht.
Fast schon Hut ab. Tatsächlich dafür. Also, es ist schon, ich finde es geil, wenn du es einfach so durchziehst, aber ich finde es auch geil, wenn die Eltern einfach so einen Fick geben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die nicht abends mal beisammen saßen und dann die Mutter meinte so: Ist dir nicht irgendwas aufgefallen? Ja, lass es. Das macht es einfach
drüber.
Das, was da dran hängt, wenn du dann plötzlich dieses Fass aufmachst, dass es vielleicht jetzt doch nicht unser Kind ist und so.
Aber auch wie die dann mit anderen Eltern reden, die Pubertät ist komisch. Oder ja, euer 14-Jähriger hat auch angefangen zu rauchen und Französisch zu sprechen. Plötzlich spricht er fließend Französisch.
Ja.
Pubertät, oder Leute? Vor allem,
aber wenn er dann in Amerika war und wirklich schon 21 war, dann dann ist es ja wahnsinnig dumm, sich als 14-Jähriger auszugeben. Weil ja, mit 21
nichts mehr.
Plötzlich, du konntest kurz alles und dann kannst du plötzlich nichts mehr.
Ja, hat mich ganz,
Wie sehr muss es ihn gereizt haben, dass es seine Identität preisgibt? Also sagen wir mal, die sind so, wie man es aus so College-Filmen kennt, vor so einem Liquor-Store und irgendwelche Cheerleaderinnen sind dabei, die er beeindrucken will und die sind schon ein bisschen älter und die sind aber auch noch keine 21. Und eine von denen sagt so, ach, wenn wir doch jemanden hätten, der uns Bier kaufen kann. Schade, dass wir keinen 21-Jährigen kennen. Dann dem würde ich mich ja sofort an den Hals werfen.
Er geht zum Kioskbesitzer. Okay, folgendes. Ich bin eigentlich Frédéric. Ich bin Schauspieler, ich bin 21 Jahre alt, ich habe mich in diese andere Familie eingeschleust und ein Kioskbesitzer so, Alter, höre ich jede Woche.
Ja.
Genau dieselbe Story.
Hör ich und jede da drüben Woche. Kommen drei Vierjährige in einem Trenchcoat rein und tun, als wären sie 21.
Du verstehst nicht, ich bin wirklich, schau meine Augenfarbe an. Ich habe nicht dieselbe Augenfarbe.
Niemand tut freiwillig so, als wäre er Franzose. Ja, okay, doch.
Mein Gott.
Hier ist ein Sixpack, bleibt.
Alles klar, das stimmt. Ja, egal. Fand ich ganz faszinierend, aber wenn man zu lange drüber nachdenkt, ist es irgendwie zu tragisch.
Ja, das stimmt. Ich wollte dir was erzählen, und zwar, ich war letztens bei einem Comedy-Live-Auftritt von Atze Schröder.
Auch jemand, der sich eine andere Identität zugelegt hat.
Ja, auch jemand, der sich eine andere Identität
zugelegt hat. Vielleicht ist das eigentlich auch ein 12-Jähriger, der nur so tut.
Teilweise die Gags, also waren teilweise auch so. Aber ich habe sehr viel gelacht.
Aber finde ich immer super clever, dass Atze Schröder sich diese Bühnenpersönlichkeit zugelegt hat.
Ja.
Weil er ja einfach ganz normal seinen Alltag leben kann. Sobald er die Brille absetzt und diese Perücke, erkennt ihn ja niemand.
Nee, absolut. Also wir wandern mit einer größeren Jungsgruppe und einer von uns ist, kann ich auch sagen, Tommy ist mit dem halt irgendwie, die sind halt ein bisschen befreundet und so und hat uns dann Karten und Backstage-Pässe besorgt und es war eigentlich war es so ein bisschen so eine Suff-Idee. Mhm. Wir saßen zusammen und haben Kölsch getrunken und dann haben wir irgendwie über Stand-Up-Comedians in Deutschland geredet, die wir noch nie live gesehen haben und dann meinte ich so, ich habe noch nie Atze Schröder live gesehen. Und dann meinte Tommy, ja, ich auch nicht, wollen wir da mal hin? Und ich so, ja klar, lass mal hin. Wo tritt er denn auf? Oh, übermorgen in Wuppertal. Und Wuppertal, dachte ich immer, ist von Köln 2 Stunden weit weg.
Nee.
Ich bin aber auch, was so Geografie angeht, bin ich einfach dumm. Ich bin einfach, ich weiß nichts, wo irgendwas ist. Und es sind einfach aber nur 20 Minuten mit der Bahn. Und dann sind wir wir waren acht Jungs, sind wir in die Regionalbahn nach Wuppertal und haben uns Atze Schröder angeguckt. Und wenn du dir jetzt eine Halle in Wuppertal vorstellst, wo Atze Schröder auftritt.
Ja.
Was ist das, was ist die Art Halle, die du dir vorstellst?
Wuppertal ist ja die Schwebebahnstadt.
Genau.
Aus irgendeinem Grund hat diese Stadt gesagt, Schwebebahn,
let's go,
das ist die Zukunft. Ich verstehe bis heute nicht, warum Wuppertal die einzige Stadt ist.
Das ist auch, ich habe zwei Sachen verbinde ich mit Wuppertal, und zwar die Schwebebahn und mein Tennistrainer, als ich 10 Jahre alt war, der kam aus Wuppertal und der meinte immer, ich komme aus Wuppertal an der Wupper. Das hat immer gesagt, komm aus Wuppertal an der Wupper.
Gibt es ein anderes Wuppertal?
Wahrscheinlich nicht. Das war immer sein Catchphrase. und der, über den habe ich lustigerweise gelernt, oder von dem habe ich gelernt, dass es den Beruf Comedy-Autor gibt.
Der hat dir das erzählt?
Wir haben, also der war damals, ich habe es mit 10, 11, 12, hatte ich bei dem Tennistraining zusammen mit noch einem Kumpel von damals. Und es gab ja kein Internet und CDs wurden sich gebrannt, wenn überhaupt, und konnte man sich halt nicht leisten.
Ja, jeder kannte halt diesen einen Typen, der nicht wirklich 14 war, sondern eigentlich 23.
Der war damals, glaube ich, 23.
Und der dann so getan hat, als ob.
Und der, war halt der mein konnte Fenster dann Sachen besorgen. Ja, der war mein Fenster zur Welt. Also wirklich, der hat mir halt erzählt, was es gibt. Und da habe ich auch, bei dem habe ich auch meine ersten härteren Gags gehört und so. Mhm. Also so, das, bei dem habe ich halt gelernt, dass es so eine andere Art von Humor gibt. Und also, das war mega cool. Und der meinte irgendwann, da haben wir über Harald Schmidt geredet. Und dann hat er irgendeinen Harald Schmidt-Gag zitiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Und dann meinte ich halt so, ach krass, ja, Harald Schmidt, super lustig, Wahnsinn, wie der sich das alles einfallen lässt. Und dann meinte der, nee, nee, der hat ein Team von Autoren. Und dann war so,
was?
Ja, den Moment weiß ich noch. Mhm. Das verbinde ich auf jeden Fall mit Wuppertal, Wuppertal an der Wupper. Und das zweite ist die Schwebebahn, die ich nicht gesehen habe, als wir dort waren. Weil diese Halle war sehr nah am Bahnhof, wir konnten das fußläufig erreichen. Wir mussten leider nicht die Schwebebahn nehmen, die war auch nicht in der Nähe, habe ich leider nicht gesehen. Aber wie
schade, sonst genauso hätte ich mir nämlich die Arena vorgestellt, weil wenn Wuppertal jetzt diese Schwebebahn hat, all in auf Schwebebahn gegangen ist, ja. Aus irgendeinem Grund hat sich Schwebebahn aber nicht durchgesetzt. Ich kenne sonst keine andere Schwebebahn.
Es ist halt wie bei dieser, es gibt immer eine Simpsons-Folge, es ist wie bei dieser Monorail-Simpsons-Folge, ja. wo ganz Springfield alles Geld für diese Monorail ausgibt. Kennst du die Folge?
Ja, geschrieben von Conan O'Brien übrigens.
Ja, genau.
Wo du gerade meintest, Harald Schmidt hat seine Autoren gehabt.
Ja.
Und die hatten halt die Autoren von Conan O'Brien und Google Translate. Aber keine Ahnung, deswegen habe ich mir so vorgestellt, dass jedes Gebäude auch im Wuppertal irgendwie accessible für die Schwebebahn sein müsste.
Mhm.
Deswegen dachte ich, wahrscheinlich gibt es einen Schwebebahn-Eingang. Und dann wird auch jedes Mal, wenn die Schwebebahn kommt, damit der Hype nicht abflacht, Wuppertal versucht halt Schwebebahn zum Ding zu machen.
Ja.
Und dann immer irgendwie die Schwebebahn abfeiert.
Wir haben auf der Fahrt hin halt mal den Wikipedia-Artikel von Wuppertal aufgemacht, weil man will sich ja kulturell vorbilden. Wir wollen ja nicht,
nicht
blind in diese Stadt laufen. Und bei der Eröffnung von dieser, bei der Einweihung dieser Schwebebahn, da war es so, dass die Presse anwesend war, ich weiß es ja nicht mehr, aber es ist recht lang her, war die Presse anwesend und die Veranstalter und die Betreiber von dieser Schwebebahn haben sich gedacht, was könnte eine gute Idee sein, um noch mehr Aufmerksamkeit.
Klar, weil das ist alles, du musst die Situation verstehen. Die müssen Schwebebahn zum Ding machen.
Genau.
Oder sie haben versagt.
Und was war deren Idee, um noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Schwebebahn zu richten? Die haben einen Elefant mitfahren lassen.
Das ist so eine geile 1800 PR-Aktion.
Ja.
Sowas, was sich Thomas Edison hätte einfallen lassen können.
Wirklich.
Diese Schwebebahn kann sogar einen Elefanten transportieren.
Und dieser Elefant hat dann komischerweise die Panik gekriegt und ist.
Selbst der hat verstanden, das ist nicht echt, das sollte nicht so sein.
Und was hat er gemacht? Er ist in die Wupper gesprungen.
Nein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er überlebt hat, aber.
Bahnen sollten nicht schweben!
Bei der Eröffnung der Schwebebahn ist ein Elefant in die Wupper gesprungen.
Verrückt.
Und das haben wir recherchiert auf der Fahrt hin. Aber jetzt, wenn du dir so die Stadthalle Wuppertal mit dem Auftritt von Atze Schröder vorstellst, wie denkst du es? Also wie.
Meinst du das? Wie viele Leute ich mir vorstelle?
Wie das Ambiente ist. Also ist es eher so eine Mehrzweckhalle oder?
Schon so eine, also nicht Lanxess-Arena-mäßig, aber so in die Richtung, in
kleiner. Das war das schönste Theater, in dem ich jemals war.
Ah, da hätte ich auch drauf kommen können.
Wunderschön, überall Stuck an den Wänden, Lüster, Kronleuchter.
Ja, weil Atze Schröder ist eigentlich auch so undercover so ein Kulturtyp.
Ich glaube auch.
Das ist so der Comedian, es gibt ja so Comedians, die sind für Leute von der Straße so. Weil so,
Lubrecht.
Weil so Leute, die halt so connecten mit dem einfachen Mann quasi. Und also Schröder kriegt aber auch dieses Kulturpublikum.
Ja.
Kriegt auch diese Leute, die dann so.
Kriegt er? Waren nicht viele da, muss
ich
sagen.
Okay.
Also ein paar. Und es war wirklich, also ich musste mehr lachen, als ich gedacht habe, dass ich das lachen muss, war funny. Und ich hatte einen komischen Moment mit ihm. Und zwar, er hat auf der Bühne in seinem Programm. Er hatte diese Lockenperücke auf, wo ja er als Bühnenfigur nicht sagt, es ist eine Perücke, sondern als Bühnenfigur sind es ja seine echten Haare. Und er sagt dann so, ich war ja schon mal in Wuppertal und habe ja hier auch ein paar Frauen kennengelernt und ein paar meiner Söhne sind heute auch hier und deutet halt auf so jemanden mit Locken. So, ich habe ja auch Locken. Und wir saßen aber ein bisschen zu weit weg, mich hat er nicht gesehen. Und in der Pause von seinem Programm war so, dass er gemeint hat, wir sollen mal hinterkommen, Backstage, sollen kurz Hallo sagen. Dann sind wir in diesen Backstage-Bereich gegangen, wo man auch nochmal eigens drüber reden kann, wie weird Backstage-Bereiche in Pausen von Shows sind. Auf jeden Fall sitzen, kommen wir dahinter, jeder holt sich irgendwie ein Bier aus dem Kühlschrank. Wir sitzen da und warten, dass das Atze reinkommt. Atze kommt rein, redet kurz mit Tommy, redet kurz mit, den, mit seinem Management, das da ist. Ich sitze in so einer Ecke, bin also unterhalte mich mit einem anderen Kumpel, trinke halt Bier. Beim Rausgehen hält mich Atze auf. Und also hat so die Hand auf meiner Schulter, dass ich mich umdrehen soll. Ich war schon vorbei. Und sagt so zu mir, Grüße vom Papa. Und deutet auf meine Haare.
Weil du auch Locken hast.
Weil ich auch Locken habe. Und in dem Moment dachte ich, fuck, ich muss jetzt schlagfertig antworten.
Ja.
Und sage, ah, ja, krass, als du den Gag vorhin auf der Bühne gemacht hast, mit den Locken, ne? Da hat hinter mir
viel
mich,
zu lang.
Hat hinter mir hat mich jemand angetippt, eine Frau hat auf mich, mich angetippt und gesagt, ja, wie bei dir, wie bei dir.
Okay.
Alle gelacht. Mhm. Ich bin rausgegangen und hoffe einfach nur, dass er die Geschichte glaubt. Es war von vorne bis hinten gelogen. Ich wollte einfach nur cool dastehen in dem Moment. Dann dachte ich mir, fuck, ich muss irgendwas Wichtiges, Witziges sagen. Irgendwas Witziges sagen. Einfach gelogen. Hab ihm einfach hab sein Bier im Backstage getrunken und ihm ins Gesicht gelogen.
Aber von allen Lügen war das jetzt so ein bisschen die.
Unter Druck?
Also, ja, hat jemand mich angetippt und meinte, wie bei dir. Mhm. Ist eine recht harmlose Lüge.
Es ist eine harmlose Lüge, aber es war halt einfach. Mir ist nichts eingefallen, was ich anderes Schlagfertiges sagen könnte. Beim Rausgehen massig Gags eingefallen. Guter Gag wäre gewesen, nee, das ist eine Perücke.
Auch eine Perücke wär
das wäre ein guter Gag gewesen. Ist mir nicht eingefallen in dem Moment. Was mir eingefallen ist, ist, ja, dann hat, als du den Gag gemacht hast.
Vor allem auch mit der Backstory dann noch erklären und so.
Ja, aber dann bin einigermaßen schadfrei aus der
Szene. Du hast ihm einfach ins Gesicht gelogen.
Einfach ins Gesicht gelogen, es tut mir leid.
Ja.
Tut mir echt leid, netter Kerl.
Aber wäre lustig, wenn, wenn nach einem anstrengenden Abend er dann noch mit euch rumhängt und dann sagt so, oh, jetzt endlich diese Verkleidung abziehen, nimmt sich die Perücke ab und die Haare darunter sehen genauso exakt aus.
So. Ja.
Nimmt seine Kunst-Sonnenbrille ab und setzt sich eine andere Sonnenbrille, die genauso aussieht, auch auf.
Ich habe überlegt, an Karneval als Atze Schröder zu gehen. Also ich müsste tatsächlich
eine gute Verkleidung.
Nicht so viel machen.
Die Haare hast du ja schon zur einfach Hälfte.
So eine Brille aufsetzen und irgendein Hemd und eine sehr, im Schritt, sehr enge Hose.
Stimmt, sehr enge Hose
im Schritt.
Sehr, sehr enge Hose.
Ja, dieses Backstage ist nie glamourös, ne? Es ist immer, wenn man zum Backstage-Bereich kommt, es ist immer viel zu still. Alle warten auf den Künstler, der eigentlich nur seine Ruhe will und dann irgendwie weiter mit allen Leuten reden muss. Und
ich finde es immer komisch. Ich habe bisher noch lange nicht so viele Backstages gesehen wie du, aber alle waren bisher enttäuschend. Wirklich, man erwartet irgendeinen Glamour, irgendwas sollte so in der Luft liegen, ist irgendwie ein Geheimnis oder so. Ja. Nee, es ist einfach ein anderer Raum, der auch ein bisschen trauriger, also wirklich einfach ein trauriger Raum.
Ja.
Sehr, aber sehr enttäuschend.
Mit Bier immerhin.
Ja, aber weißt du, was nicht traurig ist? Die Schwebebahn!
Ja.
Auch. Ich stelle es mir so vor, dass sie so verzweifelt sind, dass sie wirklich seit Jahrzehnten versuchen müssen, Schwebebahnen cool zu machen.
Ich kenne sonst Wuppertal halt nur aus so Achtung, Kontrolle. Das Ordnungsamt guckt, ob die richtigen Sachen in den Mülltonnen weggeworfen sind.
Gibt es dann auch, also so, wo die Stadt dann dafür sorgt, dass bei den Folgen auch die Schwebebahn mit reingeschrieben wird?
Zu Kabel 1, ihr könnt es schon bei uns aber machen, aber
müsst ihr. Dann gibt es so eine Verfolgungsjagd mit der Schwebebahn. So die eine Schwebebahn. Oh nein, und beide sind super schnell, weil die Schwebebahn so effizient ist und ein tolles Fortbewegungsmittel. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, warum sich das nicht durchsetzt.
Ich bin letztens mit der Bahn von Bonn nach Köln gefahren.
Was für eine Bahn?
Keine Schwebebahn.
Buh. Leider. Buh. Guck dir den Loser an. Er fährt noch mit einer Bahn, die den Boden berühren muss. Versager.
Und da saß ich in so einem, es war so ein, auch so eine Regionalbahn oder so, und ich saß allein in so einem Zweier-Sitz. Und vor mir in der Reihe saß auch ein Typ, und hat irgendwas auf seinem Handy gemacht. Und man kann doch in der Bahn immer so an den Sitzen vorbei nach vorne gucken. Mhm. Also es schließt ja nicht so an der Scheibe und an der Wand an, sondern da ist immer so ein Schlitz, wo man durchgucken kann. Und ich wollte wissen, was der auf seinem Handy macht, weil der wahnsinnig aufgeregt drauf rumgedrückt hat. Ich wollte wissen, ob er irgendwas zockt oder ob er tindert oder ob er irgendwas googelt, was ich vielleicht auch gleich googeln könnte, damit die Zeit rumgeht. Und guck so, und über die Spiegelung von dem Fenster konnte ich auf sein Handy gucken, der hat wirklich nur irgendwas Langweiliges gespielt, aber ich konnte auch ihn ziemlich deutlich sehen. Also es ist ja manchmal so, dass wenn das Licht speziell fällt und über die Spiegelung siehst du den Menschen ja sehr, sehr klar. Mhm. Und er war sehr auf sein Handy fixiert. Also der hat mich hundertprozentig nicht gesehen. Aber plötzlich schaltet er auf, also drückt was auf seinem Bildschirm und dreht sich zu mir um.
Oh.
Also der hat wohl gespürt.
Habt ihr dann Blickkontakt gehabt?
Ich habe verschämt weggeguckt.
Ja, klar, sofort weggucken.
Sofort weggucken.
Meine Taktik ist nicht sofort weggucken. Meine okay. Taktik ist, wenn, also erstmal das Szenario Nummer eins, das du beschrieben hast, viele Meinungen dazu. Mhm. Aber Szenario Nummer zwei, man starrt jemanden an.
Ja.
Und der Mensch sieht, dass man ihn anstarrt und guckt zu einem. Der Urinstinkt ist ja rapide weggucken.
Ja.
Aber es ist meistens zu spät. Wenn du siehst, dass der Mensch dich anguckt, dann sieht er, also dann ist es
dann vorbei, ist es schon spät. Durch.
Und dann wird er sehen, nicht, er wird nicht hochgucken und merken, oh, da guckt ein Mensch in die völlig andere Richtung. Dann wird er hochgucken und merken, oh, ja, ein Mensch reißt seinen Kopf rum und starrt also aggressiv weg.
Und erzählt dann eine Lügengeschichte über eine Zuschauerin hinter ihm.
Deswegen gucke ich immer nur so ein paar Millimeter weiter nach links, weil diese Bewegung, die kann man, glaube ich, kaschieren und starre weiter. Und dann sieht es so aus, oh, ich dachte, er starrt mich an. Er starrt einfach nur 2 Millimeter weiter links und ist in seinen Gedanken vertieft.
Ah, okay.
Nicht das doof. Das ist mein Lifehack, falls man jemanden anstarrt und dann erwischt wird. Nur so ganz leicht weggucken.
Bist du schon mal erwischt worden, bleiben. Wenn du jemanden fotografierst und hast vergessen, den Ton von der Kamera auszumachen?
Ja. Was mich bei Filmen übrigens so aufregt, immer wenn Influencerinnen und Influencer in Filmen dargestellt werden, dann werden die immer so dargestellt, als wären die den ganzen Tag nur Selfies machen würden, was schon mal irgendwie eine recht oberflächliche Darstellung ist. Und dauernd haben die aber diesen Sound an. Kein Mensch, vor allem nicht jemand, der häufig Fotos macht, hat noch diesen Fotosound.
Aber das ist ja immer, wenn irgendwie auch so Konversationen über Handy dargestellt werden.
Oder immer büdüb,
ja, büdüb. Und du hast immer die Tastentöne.
Ja.
Also die Leute, und dabei weiß jeder, dass nur Menschen über 50 die Tastentöne auf voller Lautstärke haben.
Also das stimmt.
Ja.
Das ist, so klingt das nicht, wenn man am Handy ist.
Aber bist du mal erwischt worden, wenn du jemanden fotografiert hast? Ich schon.
Aber mit Sound oder mit Blitz?
Mit Sound und Blitz.
Oh Gott.
Voll alles total. Da hatte jemand in Berlin, ein junger Mann hatte sehr lustige Klamotten an, wollte ich fotografieren. Und der hat das voll mitgekriegt. Aber ich glaube, dass der Gott, der war, glaube ich, entweder gerade auf dem Weg in Club oder aus dem Club. Auf jeden Fall war es ihm egal.
Okay.
Er hat mich angeguckt und wieder weggeguckt.
Ja, also mein erster Reflex wäre dann, mehr Fotos zu machen, wenn es nur der Sound ist und dann so zu tun, als würde man die ganze Zeit Selfies machen. Aber mit Blitz bist du aufgeschmissen.
Ja.
Also ist sehr unangenehm.
Ja, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass der gemerkt hat, dass ich ihn angucke, dass der gespürt hat, gibt's das? Eine
Diskussion. Das war,
weil ich bilde mir das schon ab und zu ein, dass ich spüre, dass mich jemand anguckt.
Auf so einem esoterischen Level. Ich gucke 2 Millimeter neben dich tatsächlich. Ich bin gerade in meinen eigenen Gedanken, es hat nichts mit dir zu tun.
Kann ich ein Foto machen.
Auf so einem esoterischen Level ergibt es auch irgendwie Sinn, dass man Blicke spüren kann.
Ja, so sechster sinnmäßig.
Ja, weil irgendwie auch, keine Ahnung, evolutionär, irgendwie kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass wir das alle nur denken und in Wirklichkeit ist es kompletter Humbug.
Aber es ist doch so,
dass ich meine auch mal von einer Studie gelesen zu haben, die es geprüft hat.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in so Zeiten, wo man darauf angewiesen war, dass man immer on alert ist, also dass man immer damit rechnen muss, dass man angegriffen wird oder dass ein wildes Tier anfällt oder so, dann das bringt dich schon weiter, wenn du merkst, dass du beobachtet wirst. Nicht wie heute, weil jemand deine Hose witzig findet.
Oder so. Stimmt, es hat sich rapide, dieser Sinn, wofür der gebraucht hat, hat sich rapide verändert.
Ja.
Vor allem, ich finde die Vorstellung jetzt, wo du sagst, auch total angsterregend, dass man damals immer in Gefahr war.
Immer.
Keine Sekunde, in der man nicht in Gefahr war.
Ja.
Weil man hat in der Höhle gelebt. So. Es gab mal Türen.
Genau, konntest nicht mal eine Tür. Sogar wenn du ein Feuer gemacht hast, es gab keinen, wenn das außer Kontrolle geraten, es gab keinen fucking Rauchmelder.
Du warst immer in Gefahr. Und heute ist halt die Gefahr, dass jemand heimlich ein Foto von dir macht oder ein bisschen komisch ist. Ja, ich glaube aber leider, also ich glaube, es ist Unsinn. Ich glaube, das ist etwas, wo man denkt, man könnte das. Wie ich denke, dass ich sehr gut im Würfeln bin. Und dann, wenn man das aber unter wissenschaftlichen Bedingungen prüfen würde, kommt raus, nee, das ist Unsinn.
Ich glaube das schon. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ich hab schon auch ab und zu das Gefühl, dass man so ein Stechen im Nacken spürt.
Ich glaube nicht. Was aber sein kann, ist, vielleicht nimmt man gewisse Sachen wahr, die man aber nicht bewusst wahrnimmt, die darauf hinweisen, dass einen gerade jemand anguckt.
Du kannst aber mir doch nicht erzählen, wenn du jetzt wenn du einen unangenehmen Witz in einem Raum machst.
Noch nie also, passiert, aber ich versuch's mir mal vorzustellen.
Oder was Dummes sagst.
Auch sehr schwer jetzt für mich, mich da reinzuversetzen.
Mach mal Method Acting.
Aber ich versuch's mal. Okay.
Dann, und manchmal gibt's ja so eine Spannung in dem Raum. Mhm. Peinliches Schweigen zum Beispiel. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht spürst.
Das spüre ich. Und mein Argument wäre, ich glaube, man denkt, man spürt das, aber es ist bloß das Zusammensetzen von mehreren Minisinneseindrücken, die dein Hirn dann alle sammelt, wie zum Beispiel Leute gucken leicht beschämt zu Boden,
hüsteln,
leichter Schweißfilm, deine Mutter wendet sich von dir ab. Und diese ganzen,
mal das Weihnachten bist
diese ganzen Sinneseindrücke sammelt dein Hirn und manscht die zusammen zu einem Gefühl, dass es dir dann kommuniziert. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Aber ich glaube wirklich, das ist eine Selbstüberschätzung.
Ich glaube, man kann den Raum schon, also man kann sowas schon spüren.
Dann brauchen wir jetzt, hat bestimmt schon mal irgendjemand getestet, kann man ja einfach mal testen. Man nimmt 100 Menschen und nochmal 100 Menschen und einer Gruppe sagt man, bitte drück auf den Knopf, sobald dich jemand anstarrt. Und einer Gruppe sagt man das auch und bei einer Gruppe.
Ich glaube nicht, wenn du darauf achtest. Ich glaube, das muss aus dem. Ich glaube, dann funktioniert es nicht.
Das heißt, wir müssen Leute in die Wildnis lassen, die andere Leute anstarren.
Ja, aber wir müssen denen was anderes erzählen.
Und dann berichten. Nein, aber die Anstarrer dürfen ja davon wissen.
Die Anstarrer dürfen davon wissen. Das stimmt. Wir müssen eine Gruppe 100 Leute random in die Wildnis entlassen.
Und sagen, starrt Leute an. Und wenn ihr erwischt werdet, macht ein Kreuz. Und wenn ihr nicht erwischt werdet, macht einen Strich.
Mach
und dann
das guckt mal. Man. So eine, also jetzt sind wir mal kurz Podcast-UFO. Hausaufgabe.
Start
mal ein bisschen.
Und schaut, ob ihr erwischt werdet.
Ja, start mal Leute an. Leute, die euch in dem Moment offensichtlich nicht sehen. Und wartet ab, ob der oder diejenige hochguckt, euch anguckt.
Ja,
oder
irgendwie reagiert. Jeder start 10 Menschen an.
Ja.
Und notiert sich, wie viele davon das bemerken.
Ja, das finde ich mega gut.
Und ab wie vielen sagen wir, okay, ist es ein Ding?
Zwei.
Sobald einer. Okay, ist ein Ding.
Schreibt es Tag an.
Ja,
alles?
An post@christian-huber.de könnt ihr mir schreiben.
Du hast eine Website, ne?
Taka-bakchi.de. Ja, da kann man auch meine Bücher bestellen, kann man ein paar schöne Fotos von mir angucken.
Cool.
Ja, das ist ein cool.
Die ich heimlich gemacht habe von dir.
Taka-bakchi, weil Taka-bakchi gab's schon. Hat sich irgendjemand gesichert.
Aber da ist nichts drauf.
Da ist halt so Klickwerbung für Penisvergrößerung oder so.
Ah, okay.
Ja.
Komisch, passt.
Passt gar nicht.
Ja, das würde mich interessieren. Sagt mir Bescheid, ob euch jemand anguckt. Das finde ich gut.
Ich glaube, dann ist die Zeit jetzt mittlerweile reif für die angeteaste verrückte Geschichte aus der Welt des Fußballs.
Fußballstory. Was gar nicht so viel mit Fußball hat, eigentlich gar nicht so viel zu tun.
Kommt Schwebebahn drin vor.
Lass dich überraschen. Es nimmt auf jeden Fall einen Turn, mit dem man
nicht gerechnet hat. Okay.
Also, es geht um den Fußballer Graham Stack.
Stack ist ein guter Nachname.
Ja, Graham Stack. Der war zweiter Torwart des Premier League-Vereins Arsenal. Also Arsenal London. Sehr erfolgreicher Verein, gerade so Ende der 90er. Und in der Zeit beginnt unsere Geschichte aus. Also wir lernen Graham jetzt erstmal kennen.
Aber Stack ist wirklich zweiter Torwart. Das heißt, er
ist zweiter Torwart.
Kommt eigentlich so gut wie nie zum Einsatz.
Jetzt kommt er erstmal. Es ist das Jahr 1998. Der 16-jährige Graham Stack kommt zum Training des Premier League-Ligisten Arsenal. Es ist der erste Tag, an dem er bei den Profis mittrainieren soll. Er fährt den Renault Clio seines Vaters. Sein Vater, ihm gehört die örtliche Kneipe, liegt nach einem viertägigen Besäufnis eingeschlafen im Beifahrersitz. Okay. Also der erste Auftritt von Graham ist mit 16, darf man nicht fahren in England.
Ja, aber in Wirklichkeit heißt er Frédérin, ist ein 23-jähriger Franzose.
Also er fährt mit 16 den Renault Clio seines besoffenen Vaters, während der auf dem Beifahrersitz pennt, auf das Trainingsgelände von Arsenal. Die Verantwortlichen bei Arsenal sind alles andere als begeistert. Sie verbieten Graham Stack, in Zukunft selbst zu fahren. Okay, das ist Ansage logisch. Mit 16. Das Training an diesem Tag muss Graham direkt aussetzen. Aus Strafe sagen die, du bist jetzt
wieder nach Hause. Andererseits trainiert er damit auf ironische Art und Weise perfekt für seinen ersten Einsatz als zweiter Torwart. Er muss auf die Bank und zugucken.
Warte ab. Die Geschichte geht noch ein bisschen.
Ja.
Graham ist langweilig. Wir sind immer am gleichen Tag.
Ja.
Graham ist langweilig und er freundet sich mit dem Teambusfahrer von Arsenal an. Und er überredet den Busfahrer, ihn ein paar Runden mit dem Bus fahren zu lassen. Nach ein paar Donuts mit qualmenden und quietschenden Reifen haut Graham voll in die Bremsen. Also Donuts so ganz schnell im Kreis fahren. Nach ein paar Donuts mit qualmenden und quietschenden Reifen haut Graham voll in die Bremsen. Der Busfahrer, der nicht angeschnallt war, fliegt durch den kompletten Bus, seine Nase und die Windschutzscheibe brechen. Das ist der erste Tag von Graham. Die Verantwortlichen bei Arsenal sind nicht gerade begeistert, wollen Graham aber nicht feuern. Dafür ist er ein zu großes Talent. Sie beschließen, den Torwart ins Ausland zu schicken, um Erfahrungen zu sammeln, und leihen Graham Stack an den kleinen belgischen Verein Beveren aus. In seinem ersten Spiel bei Beveren provoziert Graham die Hooligans der Gegner. Der Platz wird von zwei Hooligans gestürmt. Graham knockt einen von ihnen aus.
Geil.
Sein aber erster auch, Tag bei dem anderen Verein.
Aber auch eine Ansage. Es steht darin, wie er die provoziert hat.
Es gibt ein Video.
Er provoziert die auch wirklich.
Er tanzt irgendwie vor dem Fanblock von denen rum. Mhm. Und da brennt schon alles in dem Block. Und die flippen mal komplett aus, überrennen die Ordner. Und zwei von denen rennen auf Graham zu. Er knockt einen aus. Der andere überlegt noch kurz und geht dann aber wieder zurück.
Ah, in diesen sorry, Block. Vergessen, dass du ein Spitzensportler bist.
Ja, völlig aber richtig. Er ist da auch 16 oder 17 zu dem Zeitpunkt. Aber
ja, also Mike Tyson hat mit 17.
Ja, das war die Vorgeschichte zu Graham. Also den Typ haben wir jetzt kennengelernt.
Aber ein geiler Typ, mit dem will man. Das ist so der Typ, mit dem man befreundet ist, der so die Wildcard einfach, der dann so immer für die verrückten Geschichten dabei ist, aber dem man auch so noch ein, zwei Jahren, da wächst man dann raus.
Wenn man eine neue Handynummer kriegt, gibt man die dem nicht.
Genau, und dann nach so 10 Jahren beim Klassentreffen geht man hin und rechnet schon damit, der ist wahrscheinlich tot.
Ja, So. Es ist das Jahr 2003, also 5 Jahre später. Graham kehrt nach Arsenal zurück. Der war dazwischen noch bei so ein paar anderen Ausleihvereinen, nie wieder zurück bei seinem eigentlichen Team Arsenal. Graham kehrt nach Arsenal zurück. Er ist jetzt 21. Er rechnet damit, bei den Amateuren auf der Bank zu sitzen. Also jeder Fußballverein hat ja die Profis, die erste Mannschaft hat vielleicht noch eine Profi-zweite Mannschaft. Und Graham denkt also jetzt, er kommt sogar nur zu den Amateuren und spielt da irgendwie auch nur zweiter Torwart. Dann wird er von Arsène Wenger, dem legendären Arsenal-Trainer, ins Büro gerufen. Also für die Leute, die sich mit Fußball auskennen, Arsène Wenger, überkrasse Legende. Und der Trainer von Arsenal. Er wird in dessen Büro gerufen. Der zweite Torwart von Arsenal, also von der ersten Mannschaft, hätte sich verletzt. Graham ist ab jetzt zweiter Torwart bei den Profis. Erster Torwart zu der Zeit ist Jens Lehmann.
Aber es ist auch spannend, die Kette der Beförderung, weil nach meiner Logik müsste doch der erste Torwart der Amateurmannschaft zum zweiten Torwart der Profimannschaft befördert werden.
Ja, du weißt nicht bei den Amateuren, ob der die Zeit dafür hat, weil, wie gesagt, der ist ja nur Amateur. Der hat vielleicht einen richtigen Job.
Der andere ist nur Amateur und zweiter Torwart bei
der andere, Amateur. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job. Der ist einfach zurückgekommen nach Arsenal und hat einfach Zeit.
Okay.
So. Er ist quasi der zweite Hintertorwart hinter Jens Lehmann.
Arsenal.
Den du bestimmt sogar kennst.
Ja.
Am nächsten Tag, also an seinem ersten Tag bei den Profis bei Arsenal, fährt Graham zum Training. Wieder in dem alten Renault Clio seines Vaters und parkt sein Auto zwischen den Luxusschlitten der anderen Spieler.
Der Busfahrer schon so, oh nee, nicht schon wieder der Assi.
Parkt seinen Renault Clio zwischen den Luxusschlitten der anderen. Da kommt ihm eine Idee. Nach dem Training, wir sind immer am gleichen Tag, nach dem Training fährt er auf einen kleinen Straßenmarkt und kauft alles, was er an gefälschten Gucci-Klamotten finden kann.
Okay.
In den folgenden Tagen verkauft er diese gefälschten Designer-Klamotten an seine neuen Teamkollegen. Und die shoppen. Zitat: They showered themselves and their wives in Gucci.
Das finde ich mega lustig.
Das finde ich auch mega lustig.
Weil die denken halt natürlich, auf keinen Fall wird der uns Fake-Ware verkaufen.
Und er ist zu jedem Einzelnen hingegangen, die haben gegenseitig nichts mitgekriegt. Er hat allen erzählt, dass er den Ladenbesitzer kennt und auch mit den Designern befreundet ist. Auf seinen großen Auslandsreisen hätte er da Freundschaften geschlossen und so. Grahams Verkaufsbusiness läuft großartig. Bis zur Weihnachtsfeier von Arsenal.
Wo halt alle in Gucci-Klamotten
kommen. Als die Teammitglieder und ihre Frauen sich in einem Luxusrestaurant in der Innenstadt von London treffen, bemerken alle, dass sie alle mehr oder weniger identische Klamotten tragen. Keiner gibt zu, von Graham gescammt worden zu sein, weil es ihnen zu peinlich gewesen wäre. Oh. Also niemand weiß, also alle wissen es, keiner gibt zu. Graham geht ziemlich schadlos aus der Situation hervor. Die Geschichte geht weiter. Es ist der Spieltag des Matches Arsenal gegen Liverpool 2003. Kurz vor dem Spiel schleicht Stack Graham aus dem Stadion, um sich noch schnell einen Burger zu holen. Ist ja klar, ist zweiter Torwart. Was macht man? Holt sich noch schnell einen Burger. Er sieht einen betrunkenen Liverpool, also von der gegnerischen Mannschaft, einen betrunkenen Liverpool-Fan, der ihn um ein Ticket anbettelt. Graham gibt ihm für 50 Pfund seinen All-Areas-Spielerpass und rechnet damit, den Fan nie wiederzusehen. Plötzlich, in der zweiten Halbzeit, steht der Fan an den Spielerbänken direkt am Spielfeld und provoziert torkelnd Trainer Arsène Wenger. Graham springt auf und zerrt ihn in die Katakomben. Der Betrunkene rennt davon. 30 Minuten später wird der Betrunkene aus der Kabine von Liverpool von zwei Polizisten abgeführt. Das aber ist nur so eine Side-Story.
Irgendwie Respekt, der ist dauernd am Hustlen.
Der Hustlen.
Stack ist dauernd am Hustlen.
Side-Stack on Stacks on Stacks.
Aber er macht ja auch, also er hat ja auch Zeit. Er ist zweiter Torwart.
So. Das ist auch wieder nur ein Side-Fact über ihn. Eine Woche später stirbt Graham fast, als er mit einem Mitspieler wettet, ob er seinen Kopf eine Minute lang in einen Eimer mit Eiswasser stecken kann.
Eine Minute ist nicht so lang.
What?
Eine Minute?
In Eiswasser?
Ja gut, Eiswasser.
Ich sehe was für unsere Live-Auftritte.
War aber eine Minute?
Meinst du, schaffst du es? Ja, ohne Würfeln.
Und nochmal was, Würfeln?
Na, wenn du gut bist in Würfeln. Also einfach nur eine Minute den Kopf in Eiswasser stecken.
Ja. Ich glaube, aber Eiswasser, ich kann mich nicht, ich weiß nicht, also normales Wasser, eine Minute Luft
anhalten. Lass das im Zirkus Krone machen. Ja, normal Luft anhalten.
Ja, aber.
Lass im Zirkus Krone ausprobieren.
Luft anhalten.
Wer Bock hat, da gibt's noch Tickets.
Okay.
Auf gefühltefakten.de. Dann machen wir das. So, letzter Akt. Wieder wird er in das Büro des Trainers Arsène Wenger gerufen. Er rechnet damit, gefeuert zu werden. Doch er wird nicht entlassen. Er ist jetzt, so sagt ihm Wenger, in der ersten Elf für das nächste Spiel. Im League Cup gegen Rotherham.
Rotherham.
Im League Cup ist zwar ein Wettbewerb, der was bedeutet in England, aber jetzt nicht der krasseste Wettbewerb ist. Und oft spielen da eben die zweiten Keeper oder die zweite Mannschaft und so.
Ja, das mit dem Eiswasser war einfach nur ein Funfact. Hat er es geschafft?
Nein, okay. Der wäre fast gestorben.
Ja. Ja, ich habe auch die Angewohnheit bei Filmen, wenn die unter Wasser gehen, auch mit immer die Luft anzuhalten. Und bei Avatar wäre ich auch fast gestorben.
Bei Free Willy.
Oh Gott, Free Willy war ein
Waterworld.
Flippy, der ja, okay, wir haben jetzt abends durch.
So, also er spielt jetzt das erste Mal, spielt er jetzt für Arsenal. Er ist jetzt das erste Mal in der ersten Mannschaft im League Cup. Was glaubst du, was passiert?
Und ist es ein wichtiges Spiel? Er hat irgendeinen Side-Hustle wieder versucht. Hundertprozentig irgendeinen Side-Hustle.
Er wird in einem Elfmeter-Krimi zum Held des Spiels und hält den entscheidenden Elfmeter.
Ja.
Arsenal kommt in die nächste Runde.
Mein Gott, der Mann war halt langweilig.
Ja, der war langweilig.
Es ist jemand, der musste sich dauernd beschäftigen. Und hätte man ihn einfach mal ins Tor gestellt, hätte er halt was zu tun
gehabt. Graham Stack, fantastischer Typ.
Und er hat dann bei diesem Elfmeter-Krimi, hat er die alle gehalten.
Er hat also erstmal 8 Elfmeter reingelassen.
Okay.
Und dann hat er den 9. hat er gehalten.
Ja, aber das war dann der entscheidende.
Ja, der entscheidende Elfmeter, dann hat er gehalten. Wahnsinn. Das war Graham Stack.
Und blieb er dann zweiter Torwart?
Ich glaube, dann haben sie ihn rausgeworfen irgendwie.
Weil, mega cool, aber wegen der Gucci-Sachen.
Da hab ich dann tatsächlich aufgehört zu recherchieren.
Kann ich mir aber vorstellen, dass er so mega gefeiert wurde und er so cool und du hast jetzt eine Zukunft hier in diesem Club, Junge, versau sie nicht und wir freuen uns so auf dich. Dann gehen sie auf den Parkplatz und alle Autoreifen sind weg. Und Stack so, ja, weiß ich auch nicht, wer die jetzt verkauft hat.
Ja, so ein Typ war das. Fand ich super.
Geiler Typ, Graham Stack.
Graham Stack.
Der müsste jetzt, wenn das 2002 war, aber schon in Rente sein.
Nee, 2003 war er 21.
Ja, das heißt.
Also, der spielt also zumindest nicht mehr hochklassig.
Ja, ich glaube, man hat auch mit Anfang 40 ist man doch schon Fußballrentner.
Also, ich bin jetzt gerade in so einem Alter, wo ich noch so zweiter Torwart in der zweiten Liga. Das geht noch. Das ging noch. Das ist okay.
Aber du müsstest dann auch, um die über Wasser zu halten, ein paar Gucci-Klamotten verkaufen.
Das mache ich auch so schon.
Übrigens, falls ihr Interesse habt. Nee. Verrückter Typ, Graham Stack.
Yes.
Geil. Dann würde ich sagen, liebe Grüße gehen raus an Graham Stack, an welcher shady Ecke er auch gerade steht und irgendwelche Sachen verkauft. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat einen Fan gewonnen mit mir jetzt.
Ja, mich auch, zwei Fans gewonnen.
Ja. Ich bin Stacky.
Ich bin Stacky.
Das ist schön. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bitte bewertet uns. Wo auch immer uns hört, kann man uns auch mit Sicherheit bewerten. Gebt uns eine nette Bewertung und lasst ein paar nette Worte da. Da freuen wir uns sehr drüber. Und empfehlt uns weiter. Wenn ihr schon dabei seid, kommt, folgt uns auch auf Instagram. Tag am Bankier Christian Huber. Und ja, Christian, hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche. Und zwar, kennst du so Sachen, die man, also so kleine Haushaltstätigkeiten, die man rausschiebt und rausschiebt und rausschiebt und nie macht.
Die dann aber 5 Minuten dauern und man
und sich dann denkt, der Payoff einfach riesig ist.
Warum habe ich es nicht gemacht?
Wir haben so eine Schublade bei uns in der Küche, da bewahren wir so Tupperboxen auf. Und diese Schublade ist ganz komisch, die ganze der verfluchten Wohnung, die Schublade ist so komisch, dass die ein Brett als hintere Abgrenzung von der Schublade hat. Mhm. Das Brett geht aber nicht ganz hoch, sondern da ist noch so ein Schlitz, da können Sachen durchfallen. Mhm. Und da bewahren wir unsere Tupper-Sachen auf, in dieser Schublade. Und regelmäßig fallen Deckel, also Tupper-Dosen-Deckel,
dadurch
in dieses Loch. Und du kommst nicht hinter. Du müsstest die Schublade ausbauen und diese Deckel rausholen und die Schublade wieder einbauen. Und inzwischen war es jetzt so, dass wir bestimmt 25 nicht brauchbare Tupperdosen, weil so eine Tupperdose ohne Deckel ist eine Schale. So eine hässliche Plastikschale.
Eine Tupperdose ohne Deckel ist eine hässliche Schale.
Kannst einfach nicht. Und wir hatten dann so inzwischen bestimmt 20, 25 hässliche Plastikschalen und keinen Deckel mehr. Und jetzt habe ich mich am Sonntag mal hingesetzt, habe den Schraubenzieher genommen, habe diese Schublade ausgebaut und dahinter wirklich so 2 Handvoll Deckel von Tupperdosen rausgeholt. Jetzt können wir unsere Tupperdosen wieder benutzen.
Toll. Und es hat wie lange gedauert insgesamt?
1,5 Minuten. Maximal.
Das ist wirklich
sehr
so dumm.
Schnell.
Warum ist der menschliche Körper oder das menschliche Hirn
so? Ich weiß es nicht. Ich habe dazwischen neue Tupperdosen gekauft.
Ja. Statt
mich 2 Minuten einzusetzen.
Weil es wie so eine Riesenaufgabe wirkt, das aber nicht ist. Aber hast du jetzt auch den Schlitz geschlossen?
Nee. Ich werde nichts daraus.
Nee, einfach in 3 Jahren wieder.
Safe ist, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist der erste Deckel schon wieder hintergefallen.
Ja. 100. Es würde ja schon so ein Kreppband reichen.
Ja, aber das.
Na gut.
Da vor der Aufgabe graut es mir.
Das ist dann das nächste Highlight der Woche. In 5 Jahren dann.
Exakt.
Ja. Cool.
Das war's.
Dann vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakci.